Ja, einen schönen guten Morgen. Ich möchte euch hier alle begrüßen in der evangelischen Gemeinde in Meckenheim, alle, die hier sind, alle, die online zugucken oder am Telefon zuhören. Ich möchte euch begrüßen und lassen uns den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zur Begrüßung was mitteilen, ja, was mir so wichtig geworden ist. Ich mache, du eigentlich ungern über sowas rede, ne? Aber es passt gut zur Lesung und zum Lied und sowas, ne? Und ja, es bewegt halt viele Leute zur Zeit, ja, und ja, ich bin ja auch, sagen wir, mit einigen Leuten im Gespräch und sowas, auch im Beruf und so, und ja, es geht darum, dass wir im Moment halt angespannte Zeiten haben, wo jeder sich überlegt, ja, mit Ukraine-Konflikt und so, was alles passiert, wie das weitergeht, ob es eskaliert oder ja, was halt alles so auf uns zukommt. Dann die Preissteigerungen in alle Bereiche, die Lebensmittel und Baustoffe, Energiekosten und sowas. Und da hat man halt oft das Gespräch mit Leuten, die dann, ist menschlich und verständlich, ja, ich meine, wer sagt nicht für den Winter vorher, ne, aber die halt Angst haben und mit, sag mal, irgendwelche, also nicht mehr sieht, in Supermärkte, Baumärkte oder was auch immer, wird halt gezielt auch drauf, auf die Angst gearbeitet, ne? Dass man sich versorgen muss, was mit Notstromaggregate oder was, oder Leute, die sich noch, was sich Durchlauferhitzer installieren lassen oder so, dass man halt irgendwie über die Runde kommt und sowas, ne? Und, ja. Und ich denke mir, wir müssen in der Zeit, ja, dürfen wir als Christen, dürfen wir dort auch ein Stück weit Hoffnung über die eigene Möglichkeit hinausgeben. Hoffnung, die über Wohnraum oder Essen oder über Wohlstand, was wir ja eigentlich immer noch haben, hinausgeht. Ne? Da will ich auch Danke sagen für die Liedauswahl, ne? Weil das so gut passt, ne? Mit dem Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus? Ne? Da heißt es in der zweiten Strophe: Wenn des Feindes Macht uns droht und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Ja, das sollten wir, oder wir dürfen da Hoffnung und Mut geben, ja, dass Gott uns da so reich beschenkt hat mit unserem Herrn Jesus, der uns doch, was uns auch die Schrift lehrt und die Zeit lehrt, ja, der uns Kraft in alle Zeiten durch Generationen hinweg gegeben hat und zu dem wir immer kommen können. Und der, auf den wir uns verlassen können, vertrauen können, der uns nicht allein lässt. Erst hat er gesagt, er hat die Welt überwunden und wir mit ihm. Amen. Ja, zu den Bekanntmachungen möchte ich sagen, am kommenden Mittwoch um 19 Uhr ist Bibelstunde. Am Sonntag, der 23. nächste Woche um 10.30 Uhr mit dem Gerhard Hofsesser ist Gottesdienst, wie gewohnt. Der Samstag, ich vergesse, kommt der Herr Peter Hane. Da ist um 9.30 Uhr beginnt das. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Wo ist das? In Landau? Okay, also in Landau, in der Erlebt-Gemeinde, ne, ist Einlass um 19.30 Uhr. Und dann ist es ein Gottesdienst mit Mittagspause und Infos, was er jetzt aus dem Netzwerk, also sein Vortrag und sowas. Und es geht bis um 15.45 Uhr, so 16 Uhr, sowas. Ne? Ja. Jetzt wollen wir zusammen zum Eingang Lied singen, und zwar Seid fröhlich in der Hoffnung, die 557, 1 bis 4.
Thank you.
Folgende Lesung zum heutigen Tag, das ist in Matthäus 6, 5 bis 8. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gerne öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir und bete zu deinem Vater. Denn er ist es. Er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der das auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht gedankenlos herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was er braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Soweit die Schrift. Jetzt vor der Predigt, bevor die Kinder in den Kindergottesdienst dürfen, würde ich gerne noch mit uns beten. Ja, guter Gott, hab Dank, dass wir hier zusammenkommen dürfen in deinem Namen, um zusammen mit dir hier Gottesdienst feiern zu dürfen. Herr, sei bei uns, nimm die Kinder an, geh mit ihnen und zeige, und lass sie erleben, wie gnädig und wie liebevoll und gütig, dass du bist. Dass sie dich kennenlernen dürfen als ihren Freund und als ihren Heiland. Herr, lass auch uns hier im Gottesdienst die Ohren und die Herzen aufgehen, dass wir mehr von dir verstehen und auch dich immer besser kennenlernen dürfen. Hab Dank dafür. Amen. Das Lied vor der Predigt ist die Nummer 423, 1 bis 3, wenn die Last der Welt.
Thank you. Ja, die Kinder dürfen hoch in den Kindergottesdienst. Ja, das wird dann immer leer hier bei uns, gell, wenn die losgehen. Aber euch auch Gottes Segen. Gute Zeit. Ja. Ja, freue mich, dass ihr da seid und möchte euch mit euch heute über das Beten nachdenken. Beten weiter als nur bis zur Decke? Fragezeichen. Geht ein Gebet nur bis an diese Holzbretter und dann wirft die Worte der Schall zurück wieder an unser Ohr und das war's? Beten wir laut, leise? Auf was verlassen wir uns im Gebet? Was macht unser Gebet aus? Beten wir nur, wenn wir beten? Wenn wir reden? Oder beten wir eigentlich über den ganzen Tag? Sind wir immer irgendwie im Gespräch mit Gott? Auch am Arbeitsplatz, auch in schwierigen Situationen, auch dann, wenn es brennt um uns herum und wir denken, was soll jetzt noch helfen? Sind wir da auch mit Gott in Verbindung? Gebet ist viel mehr, wie nur die Worte, die wir sprechen, ganz gewiss. Wie betet man in rechter Weise? Woher nehme ich die Worte zum Gebet, wenn mir das ganze Leben, so wie wir es eben gesungen haben, zu einer einzigen Last geworden ist? Manche, hat man den Eindruck, haben immer die rechten Worte und ich tue mir so schwer dabei. Und dann denke ich, wenn ich so im Kreis mit anderen bete, ach, habe ich überhaupt den Mund aufzutun, soll ich nicht lieber schweigen? Kennt ihr das, diese Gedanken? Viele ältere Brüder, die ich kennengelernt habe, haben jüngeren Brüdern Mut gemacht zum Beten, auch zum Lautbeten, auch im Kreise, dass man miteinander auch betet, auch Gedanken teilt, gemeinsam Dinge vor Gott bringt. Das muss man manchmal wirklich lernen. Und an manchen Tagen begleiten meine Gebete, obwohl ich das gar nicht will, so viele innere Zweifel, so viele Dinge, wo ich denke, wird's wirklich ankommen, wird's was verändern, mein Gebet? Hört's Gott? Hört's der lebendige Gott? Deswegen dachte ich, ist es hilfreich für uns, mal hineinzuschauen in ein Gebet, das wir im Alten Testament finden und den Ton zu verfolgen, den dieser Mann angeschlagen hat und zu horchen, wie seine Haltung und wie sein Anliegen war. Nach der Tempelweihe, Salomo durfte ja den Tempel bauen, David nicht. Da hat Salomo ein Gebet gesprochen zu dem lebendigen Gott. Und da möchte ich so auszugsweise, man kann nicht das Ganze, es ist einfach ein zu mächtiger Abschnitt, aber immer ein paar Gedanken dazu mit euch teilen, die mir bei der Betrachtung dieses Abschnitts so wichtig geworden sind. Ich möchte beginnen mit 2. Chroniker 6 ab Vers 12. Da heißt es, und er, also Salomo, trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Versammlung Israels und breitete seine Hände aus. Denn Salomo hatte ein Gestell aus Bronze gemacht und es mitten in den Hof gestellt, 5 Ellen seine Länge, 5 Ellen seine Breite, 3 Ellen seine Höhe. Und er trat darauf und kniete angesichts der ganzen Versammlung Israels auf seine Knie nieder, breitete seine Hände aus zum Himmel und sprach, Herr Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel und auf der Erde, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen, der du deinem Knecht, meinem Vater David, gehalten hast, was du zu ihm gesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es am heutigen Tag ist. Das ist der Auftakt dieses Gebets. Erinnert euch an die Lesung? Wenn du aber betest, geh still in dein Kämmerlein. Ja, da ist ein König, der lässt eine Bühne aufbauen. Jetzt nicht riesig, aber ein Podest. Ein Podest. Und auf dieses Podest stellt er sich mitten in den Hof, mitten in der Öffentlichkeit. Ein scheinbarer Widerspruch, oder? Und doch, glaube ich, ist es kein Widerspruch. Sondern dieser König zeigt vor seinem Volk, ich gehe vor jemanden auf die Knie. Ich beuge mich vor jemanden. Er beugt sich vor keiner Statue. Er beugt sich vor keinem goldenen Kalb. Er beugt sich vor keinem handgemachten Ding. Er ist einfach auf diesem Podest und kniet sich. Macht deutlich, da ist einer, vor dem habe ich mich zu beugen, zu knien. Luther hatte zwei Stellungen, die er für das Gebet als richtig erachtete. Knien und stehen, nicht sitzen. Wir sitzen manchmal. Ich glaube nicht, dass das entscheidend ist. Ich will das auch sagen an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass unsere äußere Haltung, unsere innere Haltung immer dokumentiert. Es kann uns eine Hilfe sein. Es kann uns eine Hilfe sein, auf die Knie zu gehen. Es kann uns eine Hilfe sein, vor Gott zu stehen und das Haupt vor ihm zu beugen. Aber es muss nicht unsere Herzenshaltung ausdrücken. Das auch nicht. Genauso, wenn wir sitzen, können wir innerlich dennoch gebeugt sein vor dem lebendigen Gott, ganz gewiss. Aber wichtig ist, wie unser Herz steht, ist unser Herz gebeugt vor diesem Gott. Dieser König geht auf die Knie, Salomo geht auf die Knie und er bezeichnet sich dabei als Knecht, als Diener, als Knecht, als Diener. Vor dem lebendigen Gott auf die Knie zu gehen, das übten manche feine Gotteszeugen in ihrem Leben. Ich habe mal drei herausgeschrieben, die mir so eingefallen sind. Ludwig Harms, der Gründer der Hermannsburger Mission, auch als Heidepastor bekannt. Von ihm heißt es, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass als er starb und man ihn dann entsprechend für den Sarg vorbereitete, man auf seinen Knien Hornhaut fand. Ob es stimmt, weiß ich nicht, habe ich mal gelesen. Also ein Beter, der viel auf den Knien lag. Ein Mann, von dem ein Zeitzeuge sagt, aus Hermannsburg, Harms Größe bestand im Gebet. Er rieb so lange dem lieben Herrn mit seinen Verheißungen die Ohren, bis er hergab. Sehr spannend. Mit seinen Verheißungen die Ohren. Merkt euch mal dieses Wort noch, also die Zusagen Gottes, mit denen rieb er Gott die Ohren. Alois Hennhöfer, ein Mann, der nicht allzu weit weg von unserer Pfalz im Badischen wirkte und viele zum Glauben an Jesus Christus führen durfte. Von ihm lesen wir Folgendes. Und doch, dieses kindlich frohe Herz kennt auch die Stunden schwerer Anfechtung, so dass zweimal von seinem Leben erzählt wird, er sei nicht auf die Kanzel gekommen. Also die haben gewartet schon in der Kirche drüben. Und der Alois, der ist nicht beigekommen. Dann sind sie rüber ins Haus. Das Pfarrhaus war ja meist in der Nähe damals von den Kirchen. Und wo haben sie ihn gefunden? Sie finden ihn auf den Knien, in Angst und Zagen. Er hat schwere Kämpfe durchgemacht und er hat sie betend durchkämpft. Hennhöfer war ein Beter. Er betete sich durch zum Frieden und zum Sieg. Die seligsten Stunden, sagt er selbst, bringt man auf den Knien mit seinem Herrn zu. Der dritte Mann, der mir eingefallen ist, ist David Livingstone. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Dieser Mann, der mit 21 Jahren entschloss, dass er Missionar werden wollte. Sein Herz schlug eigentlich für China, aber sein Weg führte ihn nach Afrika. Er war der erste Europäer am Sambesi, entdeckte die Victoria-Fälle. Dieser große Entdecker und Missionar starb, als er nach den Quellen des Nils forschte. Es wird dabei geschildert. Um 4 Uhr morgens aber rief der Knabe, der vor der Tür lag, ängstlich nach Susi, einem Diener Livingstons, den er einst von der Sklaverei gerettet hatte, da er fürchtete, dass ihr Herr gestorben sei. Bei noch brennender Kerze fanden sie ihn nicht in seinem Bett, sondern neben dem Lager auf den Knien liegend, das Haupt in die auf die Kissen gesunkenen Hände gefaltet. Also Livingstone starb, als er betete, auf den Knien. Was lernen wir von Salomo und auch diesen Zeugen, die uns im Glauben vorausgegangen sind? Ich glaube, zwei grundsätzliche Dinge dürfen wir aus diesem Gebet mitnehmen. Das erste, im Gebet beugen wir uns vor dem König der Könige, vor dem Herrn der Herren. Und wissen in ihm, den anzurufen, dessen Arm nicht zu kurz ist, zu helfen, der den Schwachen aufrichtet, sich um den Bedürftigen erbarmt und der bekannte Schuld gern vergibt. Wo ich Schuld offenbar werden lasse, er sie mir vergibt. Und im Gebet dürfen wir uns an die Zusagen Gottes halten und diese auch in Erinnerung rufen. Das tut ja er. Er sagt, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrt hast, die vor dir leben. Und er sagt, mit dem Mund hast du es geredet, mit der Hand hast du es erfüllt, wie es am heutigen Tag ist. Ich darf jetzt in diese Fußstapfen treten. Ich bin von dir, ja, gebraucht, erwählt, das Haus zu bauen, vor dir zu stehen. Du hast letztlich mich erwählt, das zu tun. Und jetzt lass auch das geschehen. Also es ist sehr spannend, wenn wir beginnen, die Zusagen Gottes für uns persönlich wahrzunehmen. Ganz entscheidend, an diesem Morgen das Allerentscheidendste, ist eine Zusage, die Gott dieser Welt gemacht hat, nämlich, dass Jesus Christus starb für deine Schuld. Für deine Schuld, ganz persönlich. Wer das nicht ganz persönlich als Zusage Gottes für sich greifen und glauben darf, der hat kein Heil. Wer es aber ins Herz gesprochen bekommt von dem lebendigen Gott und zutiefst wissen darf, ja, Jesus ist für mich gestorben, diese Zusage Gottes gilt mir, ich darf es glauben und fassen, der ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Erkauft durch das Blut des Sohnes. Eine Zusage nur. So viele Zusagen hat Gott gemacht in seiner Treue. Und sein Wort ist tatsächlich vollkommen verlässlich. Was er redet, führt er auch aus. Das legt ihm Salomo so vor. Ich glaube oftmals, dass wenn wir Gott diese Zusagen so vorlegen, wir brauchen nicht Gott erinnern. Wir brauchen nicht Gott erinnern, was er gesagt hat. Er weiß es ganz genau. Er vergisst es auch nicht. Er vergisst es auch nicht zu tun. Es ist eher, dass wir es uns manchmal sagen müssen. Sagen wir, was hat Gott mir doch alles geschenkt? Was hat er mir alles zugesagt? Wie darf ich mich bergen bei diesem lebendigen Gott mit meinem ganzen Leben? Also die Zusagen Gottes sind der Ausgangspunkt für das Gebet des Salomo. In diesem Vertrauen betet Salomo zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. So habe ich dich erlebt, als diesen Treuen. Und so wirst du doch auch weiter handeln. Das ist seine Bitte. Dabei ist ihm klar, dass dieser Gott nicht in einen noch so schönen Tempel eingesperrt werden kann. Und doch soll dies Haus für ihn erbaut zu einem Ort der Begegnung werden. Im 18. Vers sagt er, ja, sollte Gott wirklich bei dem Menschen auf der Erde wohnen? Und dann sagt er ein großartiges Wort. Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Man könnte fast fragen, warum dann der Tempel? Warum dann der ganze Aufwand? Übrigens hat er seinen Königspalast direkt neben dem Tempel gebaut. Also er baute den Tempel und sein Haus. Nebeneinander, direkt. Er konnte da direkt Zugang haben. Das Große ist, dass es eine Stätte sein soll, wo Gott in besonderer Art gegenwärtig sein wollte. Gott hatte das zugesagt. Als David Gott ein Haus bauen wollte, sagte er, nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich baue dir ein Haus. Aber er hat es zugelassen, dass aus dieser Stiftshütte, dass diese umziehen durfte in ein festes Gebäude nach Jerusalem. Es heißt sogar, Gott hat David erwählt, Gott hat Jerusalem als Stätte erwählt und er hat sich Salomo als Erbauer dieser Städte erwählt. Dreimal steht der Erwählungsgedanke. Und am Ende, das kommt noch, da kommen wir heute nicht hin an dieser Stelle, aber da heißt es, Gott hat sich erwählt, in diesen Ort einzuziehen, da zu sein. Das sagt er auch, viermal erwählt. Viermal erwählt, viermal, nicht im Zwange, sondern in freier Wahl. Viermal. Was ist der Grundton des Gebetes von Salomo? Ich lese ein paar Stellen dazu. 2. Chroniker 6, 21. Du selbst mögest es hören, von der Stätte her, wo du thronst. Wo thront Gott? In Zion? Nein. Es heißt hier, vom Himmel her, ja, höre und vergib. Dieser Gott wohnt an einem Ort, den wir mit unserem Verstand, mit unserer Vorstellung nicht fassen können. Aber er will hören an diesem Ort des Tempels, und der Grundton des Salomo ist, höre und vergib. Warum höre und vergib? Man könnte ja eher sagen, höre und gib. Höre, was ich brauche, und dann füll mir die Taschen, gib mir das, was ich brauche. Aber es heißt hier nicht höre und gib, es heißt höre und vergib. Übrigens heißt es das ganz oft hier. Vers 25. Wenn sich, oder 24, man muss das dazu nehmen, wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren zu dir um und preisen deinen Namen und beten und flehen vor dir um Gnade in diesem Haus, dann höre du es vom Himmel her und vergib die Sünde deines Volkes Israel. Bleibt der Himmel verschlossen, Vers 26, dass es keinen Regen gibt, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie beten zu dieser Stätte hin und preisen deinen Namen, kehren um von ihrer Sünde, weil du sie demütigst, dann höre es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes. Vers 30, erhöre vom Himmel her der Stätte, wo du thronst, und vergib. Immer wieder ist das sein Ton. Höre und vergib. Salomo wusste genau, was später Daniel in seinem Bußgebet ausdrückt mit den Worten, Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern. Und dann sagt dieser Daniel etwas, was ich großartig finde. Weil nicht sie, sondern weil wir gegen dich gesündigt haben. Daniel stellt sich mitten hinein in diese Reihe der Sünder, sagt, so viel Schuld ist auf unserer Seite. Daniel 9 ist das. Und im 9. Vers heißt es dann, 9,9 kann man sich ja gut merken, bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Wisst ihr, er sagt da etwas aus, was großartig ist. Bei diesem Gott gibt es Vergebung. Das ist großartig. Denn wenn es bei diesem Gott keine Vergebung gäbe, gäbe es keine Vergebung. Denn es ist kein Gott außer ihm und keiner, der uns am Ende richten wird, außer ihm. Wenn es bei diesem Gott keine Vergebung gäbe, gäbe es keine Vergebung. Ist euch das bewusst, was das bedeutet für unser Leben? Welch eine Befreiung, dass es einen Gott gibt, zu dem ich kommen darf mit meiner Schuld, dem ich offenbaren darf, wie es mit mir aussieht und bei dem es Vergebung gibt, der barmherzig sein kann, der sagen kann, ja, ich weiß, ich kenne ja die ganzen Nöte. Jesus Christus hat ja alles durchgemacht. Kennt ja jede Menschennot, bleibt aber ohne Sünde. Aber er ist barmherzig. Das ist ein Gott. Nicht umsonst heißt es, dass wir zu diesem Gott mit der Freimütigkeit kommen dürfen, weil wir Vergebung durch das Blut des Sohnes Jesus Christus haben, dürfen wir in Freimut vor diesen Gott treten. Also das, was Salomo noch gar nicht kannte, ist uns neutestamentlich zugesagt. Da wir nun, Brüder, Hebräer 10, 19, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen lebendigen Weg, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, voller Gewissheit des Glaubens. Also wir dürfen da hineingehen. Durch das Blut Christi hineingehen, die Begegnung mit dem Vater. Salomo sprach in die Zukunft hinein. Ja, höre und vergib. Er wusste, dieses Volk wird fallen. Woher wusste er das? Woher war er sich so sicher, dass das schief geht mit Israel? Er war der weiseste Mann seiner Zeit. Es gab vor ihm keinen weiseren und nach ihm keinen weiseren Mann. Gott hat ihm diese Weisheit geschenkt, als er nicht um Geld, Reichtum, langes Leben bittete, sondern wie er das Volk recht richten sollte. Und Gott sagte, das ist eine gute Bitte. Ich gebe dir Weisheit, dieses Volk zu richten. Du wirst der weiseste Mann sein, der je auf Erden gelebt hat. Und er wusste, das kann keiner halten. Es wird nicht gehalten werden. Sie werden fallen. Sie werden Sünde tun vor diesem Gott. Er wird sie strafen müssen. Es werden Dinge kommen, die sie wieder zurechtbringen. Manchmal ist das ja so, oder? Dass man manchmal dann Wege gehen muss, man merkt, oh, jetzt bin ich aber richtig auf dem Holzweg, jetzt merke ich es auch. Manchmal merkt man es gar nicht, denkt man, oh, alles okay bei mir, bis Gott einem klar macht, gar nichts okay. Hey, schau mal hin, wie dein Leben läuft im Moment. Und manchmal muss er hart mit uns reden. Und dann ist es so bedeutsam, einen Ort für das Volk zu haben, wo Vergebung ist. Daniel sprach in die Geschichte des Volkes blickend, in die Vergangenheit. Salomo sprach in die Zukunft. Salomo weiß, wie bedeutsam ein Ort für das Volk sein würde in seiner Not, an dem man nochmals in besonderer Weise um die Gegenwart Gottes wissen durfte. Ein Ort, wo die Augen Gottes über das Volk wachten und seine Ohren aufmerken. Welch ein Ort, wo Gott in dieser Art gegenwärtig ist, in besonderer Weise sich zeigt. Erhöre du vom Himmel her, wo du thronst, und vergib und gib jeden nach all seinem Weg. Ein spannender Moment, diese Einweihung des Tempels für das Volk. Ein Gott, der hört und sieht, das erinnert uns an den Gott, der sich offenbart, als Israel in der Gefangenschaft ist. Die Weisheit des Salomo, was wusste er über das Menschenherz, über das Menschenweg? Warum konnte dieser Mann so zentral um Vergebung bitten? Mein zweiter Punkt, du allein kennst das Herz der Menschenkinder. Im 30. Vers geht es dann weiter, und vergib jeden nach all seinen Wegen, da du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz der Menschenkinder, damit sie dich fürchten, sodass sie auf deinen Wegen gehen, all die Tage, die sie in dem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Salomo ist von Gott mit dieser großen Weisheit ausgestattet und wir hören bei einem Traum in der Nacht, dass er diese Weisheit bekommt, um das Volk recht zu richten. Ich gebe dir ein weises, verständiges Herz. Und von seinem Vater David bekommt er den Auftrag, dem Herrn ein Haus zu bauen als Heiligtum. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deiner Väter, deines Vaters, und diene ihm mit ungeteiltem Herzen, mit williger Seele. Jetzt, was David sagt. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, in ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. Also David weist darauf hin, dieser Gott kennt dein Herz. Und Salomo weiß, er kennt das Herz aller Menschenkinder. Es ist ihm nichts verborgen. Er weiß, was innerlich los ist mit uns. Und schon sehr früh haben wir bei Salomo etwas, was uns nachdenklich stimmt. 1. Könige 3,3, da heißt es, und Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters Davids lebte. Ach, ich wünschte mir, dass da dieser Vers aufhört und der Punkt gesetzt ist. Aber er geht weiter, dieser Vers. Jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Seltsam, oder? Etwas, was wir gar nicht zusammenkriegen. Wie ist das denn? Einerseits will er doch ein Gotteskind sein, hat ihn wirklich diesen Gott lieb, heißt es. Er hat ihn lieb. Und andererseits kann er so auf Abwege kommen. Und das ist ja bei Salomos Leben so. Kommen ja rein die Frauen aus allen Ländern und die Götter mit. Das ist ja sein Fall später. Obwohl er ja dieser große Friedenskönig ist. eine Diskrepanz, wo man denkt, wie kann das sein? Und fast schüttelt man den Kopf über diesen großen weisen König. Und dann schaut man in sein eigenes Herz und findet das Gleiche. Wir können so fromm sein. Wir können so eifrig sein nach für Gott. Wir können so hinterher sein. Und dann können wir so tief fallen, so daneben. Manchmal gegenüber unseren Lieben im Haus, da meistens am schlimmsten. Die kennen uns am besten. Und Gott kennt mich noch besser. Er weiß ja nicht nur, was ich vielleicht so sage und rede und tue, sondern er kennt meine Herzensgedanken. Er weiß, was innerlich bei mir los ist. Aber wisst ihr, wir kennen das doch eigentlich. Und Gott will ein ungeteiltes Herz. Ein ungeteiltes Herz. Elia wird später dem Volk zurufen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Beides zugleich ist nicht möglich. Hat mal jemand gesagt, mit halbem Herzen Gott zu folgen, ist nicht möglich. Oder ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ja, wie gehen wir damit um? Das ist ja die Frage. Es ist ja nicht die Frage, dass auch unsere Herzen durchaus diese Kämpfe haben und diese Nöte. Das ist nicht die Frage, das haben wir. Auch als Christen, auch als neue Kreatur ist der alte Adam noch da. Luther sagt, er kann schwimmen, taucht immer wieder auf, ist immer wieder ersäuft werden. Was glaube ich? Ach, lasst uns in den Anfängen Schuld bekennen, kein Doppelleben führen, ans Licht kommen mit unseren Herzensgedanken und sie Gott, unserem Herrn Jesus Christus, offenlegen. Nicht offengelegte Herzenszustände oder Sünden wachsen in der Verborgenheit weiter und kommen eines Tages, da bin ich gewiss, mit Macht ans Licht. Mit Macht ans Licht. Deswegen ehrlich sein vor Gott. Ehrlich, grundehrlich. Was da wohnt, ihm sagen. Aussprechen. Wenn ich keine Freude habe zum Gebet, muss ich nicht sagen, ach Herr, ja, und so tun als ob. Dann kann ich sagen, Herr, im Moment fehlt mir die Freudigkeit zum Gebet. Wenn ich keine Lust habe zum Bibellesen, dann muss ich nicht sagen, naja, ich mühe mich jetzt und mach das. Dann kann ich sagen, Herr, im Moment fehlt mir einfach, ich habe den Eindruck, du schweigst, ich höre dein Reden nicht. Du siehst, wie ich darüber verzweifelt bin, hilf mir doch. Ich darf meine Not offenbaren. Ich darf meinen Mangel offenbaren und der will meinem Mangel aufhelfen, immer wieder neu. Ich darf ihm zutrauen, dass er es tut. Gott kennt unser Herz, auch unsere Herzensnöte, unsere unausgesprochenen Fragen, die manchmal in uns aufkommen. Im Epheserbrief bekommen wir einen wunderbaren Rat. Alles aber, Epheser 5,13, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Ist das nicht herrlich? Wenn ich meine Nöte und Finsternisse Gott sage, dann darf es zurechtkommen. Psalm 139,12 ist mir dazu eingefallen. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Was heißt das? In Gottes Gegenwart dürfen wir gesunden, heil werden, klarkommen, offen werden, ehrlich werden. Finde ich wunderschön, dass wir solch einen Gott haben, der das Menschenherz kennt und uns nicht verwirft. Und uns nicht verwirft. Bei Salomo merken wir noch etwas. Er hat einen Blick nicht nur für sein Volk Israel, und nicht nur auf das Menschenherz, sondern auf alle Völker. Er sagt, auch wenn die Ausländer kommen und beten, und dann sagt er, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, und damit sie dich fürchten, Vers 33, wie dein Volk Israel, und damit sie erkennen, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Also er sagt, auch die sollen hierher kommen, sollen anbeten, sollen Raum haben, sollen Platz haben. Das ist ja Erstaunlich, welch eine Weite im Gebet Salomos. Der große König bittet für sein Volk, aber auch für die Nationen. So früh. Wir haben das im Alten Testament häufig, diese Blicke, wo man merkt, dieses Heil wird nicht stehen bleiben bei Israel, sondern es wird über Israel hinausgehen, auch zu den Nationen, aber natürlich nicht von, so wie es heute manchmal gelehrt wird, natürlich nicht von Israel weggenommen werden, das gewiss nicht. Israel bleibt das Erwählungsvolk. Aber das Heil geht von Israel aus auch zu den Nationen. Wir finden diesen Blick in der prophetischen Schau eines Jesajas ausgedrückt. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Da ist von Jesus die Rede. Jesus kommt. Und natürlich auch prophetisch, dass einmal in der letzten Zeit auch die Völker nach Jerusalem ziehen werden. Spannend. Simeon hatte diesen Blick im Neuen Testament. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Was ist die Herrlichkeit Israels? Wohin ziehen wir denn, wenn wir zur Herrlichkeit Israels ziehen? Die Stiftshütte ist längst umgezogen in den Salomonischen Tempel. Der Salomonische Tempel wurde längst zerstört und der Zerubabel wieder aufgebaut und der Herodes erweitert, gigantisch erweitert, wieder zerstört von den Römern. Wo ziehen wir denn hin? Wo ist denn die Herrlichkeit Gottes? Wo ist denn seine Schönheit? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angesehen. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen wird, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir ziehen nicht an einen Ort zuerst, sondern wir beten zu einer Person. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott heißt, verbunden sein mit Jesus Christus. Ohne Frage. Ohne Frage. Die Herrlichkeit wohnt in ihm, die ganze Fülle. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nation gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. So ist es losgegangen bei Paulus. So finden wir bei Salomo also einen Blick bereits über die Grenzen Israels hinaus, ist bei Salomo schon zu sehen, der Weg der Nation nach Jerusalem hin. Wir finden im Neuen Testament den Weg des Heils von Jerusalems ausgehend in die Völkerwelt. Das ist spannend. Einerseits geht das Heil von Jerusalem aus. Dort haben wir die erste Gemeinde, dort haben wir das Kreuz von Golgatha. Dort haben wir Jesus Christus und die Apostel. Von dort aus geht das Heil Stück um Stück in die Völkerwelt. Und am Ende wird die Völkerwelt wieder nach Jerusalem ziehen. Spannend. Es wird sich wieder dorthin zentrieren. Im Zentrum steht hier also nicht mehr der Tempel mit Steinen erbaut, sondern der Tempel, der auf dem Grundstein Jesu Christi erbaut ist. Zur Zeit Jesu hatte der Tempel Salomos nicht mehr die frühere Gestalt. Man hatte 46 Jahre, also 46 Jahre hat man an dem herodianischen Tempel erweitert und gebaut. Dieser Tempel, der also nach der babylonischen Gefangenschaft wieder errichtet wurde, wurde 46 Jahre immer wieder erweitert. 46 Jahre. Da könnte man ein Gemeinschaftshäusel hinstellen, wenn wir 46 Jahre kräftig bauen würden, oder? Das war fast ein Leben. Zumindest die Kraft eines Lebens. König Herodes war der Bauherr, weshalb man ihn auch den herodianischen Tempel nannte. Und dann hören wir in Johannes 2, 19 bis 22 seltsame Worte von Jesus. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach, von dem Tempel seines Leibes. Erinnert euch an die Stelle von Hebräer vorhin? Ein Vorhang, das ist sein Fleisch. Als er nun von den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Auf diesem Grundstein baut alles auf, was Gemeinde bedeutet. Wisst ihr nicht, fragt Paulus im Korintherbrief, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Kolosserbrief sagt sogar, das Geheimnis Gottes, Christus in uns. Christus in uns. Und doch bleiben wir natürlich Persönlichkeiten. Christus ist nicht so in uns, dass er uns unsere Persönlichkeit raubt. Wir bleiben als Persönlichkeit vor diesem Gott stehen, verantwortlich auch vor diesem Gott. Aber in völliger Gemeinschaft. Wie schön. Ein letzter Gedanke zu dem Gebet des Salomo, der noch einmal uns deutlich macht, wie sehr dieser Mann es begriffen hat, was die Menschenherzen ausmacht. Im 36. Vers heißt es, wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Frappierend, oder? Ganz einfach ausgesprochen. Wenn sie gegen dich sündigen, denn Daniel, Lothar, egal, wir können alle Namen nennen hier, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Es gibt keinen Sündlosen. Und sie kehren zu dir, den Zwischenabschnitt nehme ich raus, wer nochmal diese ganzen Dinge benennt, und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, im Land ihrer Gefangenschaft, wohin man sie gefangen weggeführt hat. Und sie beten in Richtung auf ihr Land, das du ihren Vätern gegeben hast, und auf die Stadt hin, die du erwählt hast, und auf das Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe. Dann höre vom Himmel der Städte, wo du thronst, ihr Gebet und ihr Flehen und schaffe ihnen ihr Recht. Und vergib deinem Volk, worin sie gegen dich gesündigt haben. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Das ganze Gebet richtet sich danach aus, umzukehren zu dem lebendigen Gott, zu dem hörenden und sehenden Gott, bei dem Schuld bekannt werden darf, von ganzer Herze, von ganzem Seele, was in mir schreit nach Vergebung. Die Paulusbotschaft aus Römer 3 ist hier eigentlich schon da. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich geworden, keiner, der Gutes tut, nicht einer. Übrigens, ein Zitat von Paulus aus dem Psalmen finden wir schon, Psalm 14 und 53, glaube ich. Ja. Genau, wörtlich. Also alles, wenn wir meinen, das ist neutestamentlich neu erfasst, das ist hier da, im Alten Testament schon. Oder wir könnten sagen, von der Sinnflut her, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Nichts Humanistisches, nichts wird immer besser mit uns Menschen, wir werden immer feinere Leute. Ich habe so bei mir gedacht, ein verheerendes, ja hoffnungsloses Urteil über alle Menschen, über die Israeliten und über die Nationen. Wir bräuchten eine Bundeslade. Einen Sühneort, den Gott selbst vollkommen akzeptiert, als Ort der Vergebung. Und dies, genau dies, und das soll mein Schlusswort sein für heute, genau dies ruft uns Paulus im Römerbrief im 3. Kapitel zu, ab Vers 23, Römer 3, 23 und folgende. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. ein Sühneort. Hier ist übrigens das gleiche Wort wie für die Lade genutzt. Wir haben einen solchen Ort in Jesus Christus. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Amen. Wollen beten. Wer kann, darf sich erheben. Ach, lieber Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, ehrlichen Herzens, mit all dem, was auch uns belastet und schwer ist, auch mit den Dingen, wo wir merken, dass es dir nicht gefallen kann. Aber wir neigen dazu, diese Dinge festzuhalten. Manchmal wollen wir selbst regeln und packen und manchmal wollen wir uns eigentlich gar nicht verändern. Wir wollen bleiben, wie wir sind. Wir halten das fest, was wir lieb haben, was wir selbst lieb gewonnen haben und geben dir nicht den Raum, der dir gebührt. Du weißt, was das bei jedem Einzelnen auch hier ist, auch bei mir. Du kennst ja unsere Herzen. Du bist der Herzenskenner. Dank dir an dieser Stelle für deine unendliche Geduld, wie du als liebender Vater mit uns Kindern umgehst und uns immer wieder kommen lässt und immer wieder auch Geduld hast mit unseren Unsitten und unseren Unarten, dass du uns nicht hinausstößt, sondern dass du uns ganz zu dir nimmst und uns Stück um Stück veränderst. Ach Herr, hilf uns, das loszulassen, was vor dir keinen Bestand haben kann, um dir Raum zu geben in unserem Herzen und Leben, dass wir doch tatsächlich ein Herz haben, das übergeht vor der Freude über dich und unser Mund nicht schweigen kann von dir. Denn mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hab Dank, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir zu dir beten dürfen, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 422, die Strophen 1 bis 3. Welch ein Freund ist unser Jesus.
Yeah.
den Segen Gottes. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, auch denen, die zu Hause zugehört haben, noch eine gute Woche, einen guten Sonntag. Wir hören noch auf ein Nachspiel.